Auch wir freuen uns, endlich mal ein bisschen Werbung machen zu können. Und dieser Podcast wird jetzt präsentiert von Moosbachers Restaurant, deiner neuen Adresse am Hafen Graf Bismarck in Gelsenkirchen. Genuss pur erwarten dich bei Moosbachers. Freu dich auf erstklassige Küche, handverlesene Weine und kreative Drinks. Das engagierte Team macht jeden Besuch zu einem Highlight. Ob Dinner, ein besonderer Abend oder ein entspannter Drink. Moosbachers bietet die perfekte Atmosphäre und mein ganz persönlicher Tipp, jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es Dinner und Dance mit edlen Weinen, köstlichem Essen sowie ausgewählten DJs. Werbung Ende. Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe des Schalke-Podcast. Ich sehe gerade mit Erschrecken, dass die Kamera zu tief ist. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen runterruckeln, sonst ist mein Kopf raus. Ich habe mich an dich ausgerichtet, Frank.
Ja.
Ja, und die jetzt nicht gucken über YouTube, über Spotify oder über unsere Schalke-Seite vom Medienhaus Brau und der Ruhrnachrichten, die können das natürlich jetzt nicht sehen. Der Frank ist wieder mal da. Hallo und Glück auf Frank Lisinski.
Hallo und Glück auf René.
So, wir beide hatten ja schon länger nicht mehr das Vergnügen, ne, mal miteinander Podcasts zu machen.
Ja, das lag aber nicht an mir. Also ich bin jederzeit bereit für dich.
Das ist schön zu hören. Aber wir werden ja bald, da können wir schon mal drauf vorbereiten. Wir haben ja jetzt noch ein Spiel gegen Elversberg. Und auch dir muss ich nochmal erklären, wir haben ja jetzt hier diese tollen Mikrofone. Wir sind unfreundlich und gucken uns nicht ständig an, ne? Weil sonst der Ton weggeht. Ne?
Weißt ja. Alles klar.
Naja, also ja, nicht, ja. Nicht, dass ihr Shitstorm gleich kommt, der guckt nicht den Frankie an oder umgedreht. Nein, wir werden ja nach Elversberg auch erstmal ein bisschen Pause machen. Also es gibt keine Sorge, es gibt einen Podcast auf jeden Fall. Aber dann so die Weihnachtsfeiertage mal ein bisschen besinnlich angehen lassen. Aber dann geht es ja eigentlich schon wieder fast los. Ne? Jahreswechsel und dann am 3. geht es ab ins Trainingslager. Nach Belek.
Genau, also die Pause ist sehr, sehr kurz und dann geht's ruckzuck weiter.
Und du bist dabei.
Jawohl.
Du bist dabei und dann werden wir die Berichterstattung aus Belek von dir natürlich jeden Tag bekommen. Freust du dich denn schon ein bisschen? Es ist immerhin wahrscheinlich schöneres Wetter als das, was wir hier haben werden.
Ja, freuen ist jetzt zu viel gesagt, sagen wir mal so. Ich war jetzt schon in so vielen Trainingslagern und Belek gehört ja auch zu den bevorzugten Adressen in den letzten Jahren. Ich bin mal gespannt, wie es da abläuft. Ist ja ein neuer Trainer eben dabei und vielleicht hat er auch ein bisschen andere Vorstellungen. Ich lasse mich mal überraschen.
Ja, das ist zumindest schon mal spannend, ne? Zu sehen, wie unterschiedliche, wie viele Trainer du schon mitbekommen hast. Das ist ja eh nicht mehr normal. Hast du eine Zahl?
38, wenn ich richtig gezählt habe.
38 Trainer, das heißt, du hast 38 verschiedene Trainingsmethoden wahrscheinlich auch schon kennengelernt und Einstellungen und wie auch immer man sowas gerne umsetzen möchte. Wir werden heute auch noch über Kees van Wonderen sprechen. Kurzer Überblick, wir werden natürlich erstmal kurz ein Update geben. Wir waren nämlich gerade aktuell beim Training und sprechen natürlich nochmal über das Spiel gegen Düsseldorf. Dann ein Brennpunktthema. Für viele Fans die Dauerkarten, Preiserhöhung, die werden wir auch nochmal ansprechen. Wie schon erwähnt, Harry Potter, Kees van Wonderen, werden wir nochmal ansprechen. Ausblick auf Elversberg und wir werden natürlich auch noch über einen Ex-Spieler sprechen, dem wirklich Unfassbares widerfahren ist. Also da habe ich gestern auch nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, was Leute ist bloß los in dieser Welt? Ihr wisst wahrscheinlich schon, wen ich meine, Guido Burgstaller, den hat es erwischt, lass uns doch gleich darüber sprechen. Was ist auch gestern gelesen, ne? Also ja. Wurde dann Opfer eines Angreifers, der, ich weiß es gar nicht, mit einem Stein, mit einem Ziegelstein oder sowas?
So genau weiß ich das jetzt auch nicht, aber ich war natürlich auch geschockt, habe das Ganze mehrfach gelesen, weil sich dann natürlich die Meldungen überschlagen haben. Es gab ja wohl auch Zeugen für den Vorfall. Wenn ich das richtig jetzt gelesen habe, dann ist der Täter ja immer noch flüchtig. Also man ist wirklich schockiert, was da passiert ist. Und so ein Schädelbasisbruch war ja wohl die erste Diagnose. Das ist natürlich eine ganz schlimme Verletzung und man kann nur hoffen, dass da keine Folgeschäden oder so zurückbleiben. Und ja, ich kenne den Guido ja noch aus seiner Schalke-Zeit, ein sehr sympathischer Fußballer mit sehr viel Engagement, hat immer alles reingeworfen für den FC Schalke 04 und deshalb macht einen das schon sehr, sehr traurig.
35 ist er, ne? Das könnte ja auch tatsächlich gleichzeitig schon das Karriereende sein.
Das wäre im schlimmsten Fall sogar möglich. Er hatte ja angekündigt wohl, dass er im Sommer seine Karriere beenden wird. Aber das ist natürlich wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ich sag mal, der Guido ist ein harter Hund. Er hat ja auch einige Verletzungen in seiner Karriere gehabt, aber jetzt fußballspezifische natürlich. Und ist immer wieder gekommen, hat sich nie hängen lassen. Und ich hoffe und drücke ihm die Daumen, dass er jetzt auch bald wieder dann gesund wird.
Das auf jeden Fall. Viele Grüße und gute Besserung. Komm schnell wieder auf die Beine. Und ja, das ist alles so unsinnig. Also Thema Gewalt, kein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, das würde jetzt auch ausufern. Wir wissen nicht, was passiert ist. Egal, was passiert ist, Gewalt ist einfach keine Lösung. So, Frank, jetzt muss ich eben noch dem Dirk ein bisschen was schicken, weil der Dirk war heute beim Training und muss aber früher weg, weil er eine Spritze bekommen hat in den Arm. Also der große Schlammel. Ihr wisst sicherlich, wen ich meine. Dem großen Sky Reporter, dem habe ich jetzt das Interview von Christopher Anti-Ajay geschickt, den wir heute nach dem Training im Mixzone hatten. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein, Frank. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Training, wir waren beim Training. Trainingsupdate. Es gibt eine Nachricht, die doch schon ein bisschen Fufu hat, ne? Also wir wussten, dass Armin Younes verletzungsbedingt ausfallen wird, aber dass die Verletzung doch so gravierender ist. Wir müssen es auch klein halten, weil man hat es uns auch klein vermittelt, so klein wie möglich. Ja. Ne?
Aber also so ganz überrascht es mich nicht, weil er hat ja jetzt schon Armin Younes in den letzten Wochen ab und zu mal Probleme gehabt und ich hatte mit Kees van Wonderen auch den Trainer mal gefragt, was da los ist. Und der Armin hat leider immer wieder Probleme mit dem Knie und jetzt ist das ja gegen Düsseldorf so gravierend gewesen, dass er eben nach dem Warnmachen gesagt hat, es geht nicht. Er wirkte ja schon, als er in Paderborn ausgewechselt wurde, so ein bisschen niedergeschlagen, hatte dann aber in der darauffolgenden Woche auch wieder am Training teilgenommen, hatte dann zwischendurch auch nochmal eine Erkältung, fiel dann für einen Tag aus. Aber jetzt ist es leider so, dass er sich einem kleinen Eingriff, wie das die Schalker Medienabteilung formuliert hat, unterziehen muss und dass er am Knie und dass er jetzt erst einmal ausfällt. Und jetzt muss man natürlich abwarten, wann er dann wieder zur Verfügung steht, ob er jetzt ins Trainingslager mitfahren wird oder so. Das ist jetzt noch zu früh, darüber zu philosophieren. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass für Armin Younes das Fußballjahr 2024 damit beendet ist. Und die Schalker-Fans hoffen jetzt natürlich, dass er den Eingriff dann, der ja jetzt im Laufe dieser Woche oder heute noch, ich weiß jetzt einen genauen Termin, hat Schalke nicht kommuniziert, dass der dann gut über die Bühne geht. Und dass Armin dann bald wieder zur Verfügung steht, denn er hat ja auch einen gewissen Wert für das Schalker Spiel, er hat es belebt, war auf einem guten Weg, hat sich jetzt in den letzten Monaten auch immer mehr Fitness erarbeitet und es wäre jetzt schade, wenn er jetzt länger ausfallen würde.
Also ich bin der Meinung, so wie ich es verstanden habe, wurde er schon operiert. Es erfolgte ein kleiner Eingriff, also kann mich auch täuschen. Ja. Ich habe dann was mitnotiert und war dann auch ganz überrascht mit dieser Aussage. Frank, was ist los?
Bitte? Nee, nix.
Du hast nur ein Geräusch wieder von dir gelassen.
Ach so.
Nein, das war einfach überraschend, weil mit einer OP, eine kleine OP, also selbst wenn die klitzeklein ist, also ich glaube nicht, dass er die Vorbereitung dann mitmachen kann, oder?
Ja, ach, so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Warten wir jetzt erstmal ab. Sicher, er ist jetzt 31 Jahre alt, aber ich weiß nicht, kleiner Eingriff muss jetzt auch nicht so schlimm sein. Also ich glaube nichts, das da bringt jetzt zu spekulieren. Warten wir mal ab, wie das dann sich in den nächsten Wochen darstellt. Spätestens, wenn es losgeht, mit dem Trainingslager wird man dann ja wahrscheinlich dann mehr wissen.
Absolut. Ja, Weiteres Trainingsupdate, Tobi Mohr ist immer noch individuell am Trainieren.
Ja, da kann man jetzt auch sagen, oder man kann jetzt schon davon ausgehen, weil er ja noch nicht am Mannschaftstraining jetzt seit mehreren Wochen teilgenommen hat, dass er dann für Elversberg auch noch keine personelle Alternative sein wird. Das gilt dann auch noch für Peter Remmert, der war jetzt ja auch noch überhaupt keine große sportliche Rolle gespielt hat. Er hat sich eine Zerrung zugezogen. Für den ist damit auch finito für das Jahr 2024. Und Mauro Salazar, der ist jetzt schon nicht mehr auf Schalke, der bereitet sich jetzt schon auf die Copa der Nationalmannschaft von Uruguay, der U20 vor. Die findet zwar erst vom 23. Januar bis Mitte Februar statt, aber er hat sich jetzt schon verabschiedet und nimmt dann die Vorbereitung mit dieser Mannschaft auf und wird dann also Schalke jetzt auch im Trainingslager nicht zur Verfügung stehen und dann auch, ja, kommt drauf an, wie weit die U20 von Uruguay kommt, aber das kann dann eben sein, dass wir ihn dann erst Ende Februar wiedersehen. Das ist dann auch eine weitere Personalie.
Du hast hier ein paar Aufzeichnungen, da steht nicht drauf, wann die Copa ist. Hast du das gemerkt?
Nee, doch, das habe ich mir aufgeschrieben, aber auf meinem
anderen. Aber du hast es ja nicht abgelesen. Das nee, heißt, das stimmt. Ich stand ja auch daneben. Ich hätte es jetzt nicht mehr wiedergeben können, wann.
Doch, das habe ich mir gemerkt. Zahlen habe ich noch ein einigermaßen gutes Gedächtnis.
Noch?
Das
ich hatte noch nie eins, glaube ich.
Das war jetzt, glaube ich, wie gesagt, von Ende Februar, Ende Januar bis Mitte Februar.
Ja, nichtsdestotrotz, der FC Schalke 04 kann trotzdem eine ganz schlagkräftige Truppe auf die Beine stellen. Sonst sind sie ja verletzungstechnisch gerade nicht arg gebeutelt. War ja auch so, das Spiel gegen Düsseldorf war ja auch Armin Younes eigentlich geplant von Anfang an. Er stand in der Startelf, zumindest auf dem Zettel, musste dann abbrechen beim Warmmachen. Und ich muss nochmal sagen, ich stand fast daneben auf dem Platz. Ich habe das Warmmachen verfolgt und ich habe nichts bemerkt. Und auf einmal war er weg.
Ja, das kann schon mal passieren, dass man das von außen nicht so mitbekommt. Aber der Armin ist ja ein Spieler, der sehr erfahren ist. Der hat ja jetzt schon viele Profijahre hinter sich. Und er wird dann schon irgendwas gemerkt und gespürt haben und wollte dann kein Risiko eingehen. Und wie gesagt, wenn jetzt der Eingriff erfolgt ist am Knie, dann hat er ja seinen Körper dann richtig eingeschätzt und für mich war das eigentlich eine schlechte Nachricht vor dem Spiel, weil ich schon gedacht habe, mit Younes erhöhen sich die Chancen auf einen Sieg von Schalke und ich hatte eigentlich eher Bedenken, wenn Younes fehlt, aber die Schalker Mannschaft hat mich da eines Besseren belehrt. Also in meinen Augen war das gegen Düsseldorf sogar die beste Saisonleistung, auch wenn jetzt kein Sieg dabei heraussprang. Aber die Mannschaft hat sehr, sehr gut reagiert, auch auf den 0-1 Rückstand. Und nach dem Ausgleich hat sie auch auf den Sieg gedrängt und sie waren dem 2-1 viel, viel näher als die Düsseldorfer.
Das heißt, wir haben jetzt, wenn ich mich jetzt selber richtig erinnere, ich habe es vorhin nochmal nachgeschaut, 6 Spiele mit einer relativ guten Bilanz. Wir müssen leider das Spiel gegen Kaiserslautern da rausnehmen, weil das hat überhaupt nicht gepasst. Also es war ein kleiner Aufwind zu spüren. Also erstmal war ja der Wechsel. Fimpel hat 4 Punkte geholt, ne? Hat den Sieg gegen Münster und das Unentschieden gegen Hertha. Dann kam Kees van Wonderen, da gab es 2 Niederlagen, lass mich gegen Fürth, glaube ich, 3-4 und 1-0. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht.
Gegen Darmstadt haben sie doch auch.
Naja, nee, das war nicht, glaube ich, gegen Darmstadt. Aber werde ich gleich recherchieren. Nee. Auf jeden Fall, Kees van Wonderen hat seinen Dienst angetreten. Es gab 2 Niederlagen und dann ging eine kleine Serie los. 3 Spiele in Folge nicht verloren. Dann diese beknackte Niederlage gegen Kaiserslautern. Dann dieser ungewöhnliche, nicht erwartende Sieg beim Tabellenführer in Paderborn und dann immer noch unglaubwürdigerweise, weil viele ja gehofft haben oder gedacht haben, nicht gehofft, gehofft ist falsch, gedacht haben, naja, das wird jetzt gegen Düsseldorf wahrscheinlich wieder weg sein, dieses Fünkchen Hoffnung. Aber war es nicht und tatsächlich noch besser geworden.
Ja, das ist richtig. Also, aber der einzige Wermutstropfen war eben, dass die gute Leistung nicht belohnt wurde und dass man dann sich dann trotzdem mit einem Unentschieden begnügen musste. Generell muss man aber trotzdem sagen, dass eben Schalke immer noch ein bisschen die Konstanz fehlt, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen bergauf ging. Man muss sich mal vergegenwärtigen, dass seit 7 Monaten jetzt Schalke nicht mehr 2 Spiele hintereinander gewonnen hat. Und das ist natürlich ein Zeitraum, der sehr, sehr bedenklich ist. Und von daher war nicht davor, jetzt zu euphorisch zu sein. Andererseits kann man jetzt natürlich auf diesen beiden Leistungen gegen Paderborn und Düsseldorf aufbauen. Und Schalke hat jetzt die Messlatte eben ein bisschen höher gelegt. Man kann sich jetzt an diesen beiden Leistungen, muss man sich orientieren. Und es wäre jetzt natürlich sehr, sehr wichtig, wenn man vor der Winterpause nochmal nachlegen könnte und auch in Elversberg zumindest einen Punkt holen könnte oder am besten sogar gewinnen, dann würde man mit einem guten Gefühl dann in die Vorbereitung auf die Rückrunde gehen.
Lass uns gleich noch über den Gegner sprechen, auf jeden Fall. Ich habe es schnell recherchiert, Hannover war es natürlich gegen die Schalke mit 1-0 verloren hat. Ich erinnere mich, das war doch dieser Zeitraum, wo Hannover eine Klatsche gekriegt hat oder verloren hat gegen Greuther Fürth, das Derby verloren hat und alle gesagt haben, naja, gut.
Nee, Derby nicht, das war gegen Braunschweig doch, ne? Hatte da nicht Hannover gegen verloren?
Oder so. Aber so, jedenfalls war es immer so, dass Schalke, oder man hätte denken können, die haben jetzt auch ein Negativerlebnis, aber es hat leider nicht funktioniert, genau dann eine Woche später bei Greuther Fürth. Hat es dann auch nicht funktioniert, dieses 3-4, ich erinnere mich. Also, ja. Aber jetzt nichtsdestotrotz, wir wollen nämlich mehr über vergangene Spiele sprechen. Vergangenheit zählt eh nicht mehr, hat letztens mir auch ein Spieler gesagt. Hör doch auf immer mit dieser Vergangenheit, wir sind doch im Jetzt. Ja, natürlich muss aber auch mal über die alten Zeiten noch sprechen und vielleicht auch gar nicht schlecht zu wissen, was man alles so durchgemacht hat und was man alles so erleben musste. Als Schalke-Fan oder als Schalke-Beobachter ist es ja nicht ganz so einfach. Und jetzt diese 2 Spiele tun richtig gut. Ne? Also auch für uns ist das auch ein besseres Arbeiten und das Umfeld ist besser und auch kurz vor Weihnachten, alle haben sich dann wieder lieb und das ist irgendwie...
Naja, also Fußball hat ja auch viel mit Psychologie zu tun und man merkt auch im Training, die Stimmung ist jetzt besser geworden, das ist ganz klar. Sowas beflügelt natürlich und was auch wichtig war, dass diese Zusammenarbeit zwischen Fans und Mannschaft, die hat jetzt gerade gegen Düsseldorf sehr, sehr gut funktioniert. Das war wieder eine Einheit und die Zuschauer sind nach meiner Wahrnehmung auch zufrieden nach Hause gegangen nach dem 1-1 gegen Düsseldorf, obwohl die Mannschaft nicht gewonnen hat. Aber die Fans hatten eben den Eindruck, dass Karaman und Co. 90 Minuten alles gegeben haben. Und das ist ja für Schalke-Anhänger immer besonders wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass die Mannschaft alles reingeworfen hat. Wurde leider nicht belohnt, wenn man in der Schlussphase noch an die Großchancen von Ron Schallenberg denkt. Ja, stimmt. Der sich ja auch zu Recht mächtig geärgert hat darüber, dass der Ball nicht ins Tor ging. Von daher muss man sagen, ist Schalke auf einem guten Weg, aber wie gesagt, auch wenn das wieder ein Satz jetzt fürs Phrasenschwein ist, Fußball ist ein Tagesgeschäft und umso wichtiger ist eben jetzt die nächste Partie, weil mit der geht man dann ja auch in die Winterpause und deshalb ist die Mannschaft und der Trainer doch mal besonders gefordert dann.
Ja, Winterpause, die nicht sehr lang ist. Mhm. Was glaubst du, wird denn noch passieren in der Winterpause? Wird es tatsächlich mehrere Transfers geben? Weil als es so richtig schlecht lief, hat man ja gesagt, man muss ja komplett nochmal austauschen. Aber das relativiert sich ja jetzt auch wieder ein bisschen. Weil wie oft haben wir auch gesagt, na, vielleicht ist es dann doch die fehlende Qualität. Vielleicht ist alles falsch bewertet worden. Aber jeder Einzelne oder fast jeder Einzelne hat ja schon gezeigt, dass er die Qualität hat. Und wenn die das jetzt zusammen auf den Platz bringen, meinst du denn, dass immer noch viel passieren wird?
Ja, das hängt, das A und O ist, glaube ich, nach meiner Sicht der Dinge, ob man auch in der Lage ist, erstmal Spieler abzugeben. Es sei denn durch Ausleihen oder wirklich durch Verkaufen. Aber der Markt ist ja so schwierig im Winter, das sagen ja auch die Entscheidungsträger beim FC Schalke 04. Ben Manga hat sich jetzt ja ein bisschen weiter vorgewagt, der Kaderplaner, und hat gesagt, man bräuchte jetzt oder sein Ziel sei es, in der Winterpause noch einen starken Innenverteidiger zu verpflichten, jemand fürs defensive Mittelfeld und einen Stürmer. Aber das sind ja jetzt Absichtserklärungen. Ob er das dann in die Tat umsetzen kann, und das wird man erstmal sehen müssen. Also da bin ich noch sehr, sehr vorsichtig, weil Schalke fehlen ja ein bisschen jetzt die finanziellen Mittel. Und wie du richtig sagst, wenn jetzt gegen Elversberg ein Sieg gelingen sollte, dann kann es da auch zum Umdenken kommen. Dann sagen die Entscheidungsträger vielleicht, hoppla, unser Kader ist doch stark genug. Wir kommen vielleicht auch ohne Verstärkung aus. Das muss man abwarten. Also von daher, da will ich keine Prognose machen. Aber den Schalker, der Schalker Führungsebene ist schon bewusst, dass es ganz, ganz schwer wird, in der Winterpause A aus finanziellen Gründen und B auch, weil der Markt gar nicht so viel hergibt, traditionell im Winter. Da muss man auch abwarten, ob da wirklich so viel passieren wird.
Ja, bleiben auf jeden Fall spannende Tage. Wir werden sicherlich auch ganz viel Gerüchte aufnehmen und euch mitteilen. Also das wird so wie immer, so wie jede Transferperiode, eine ganz interessante Geschichte. So, Spiel gegen Düsseldorf 1:1. Haben wir noch was, was wir dringend erwähnen und sagen müssten zum Spiel? Ich meine, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her.
Ja, generell muss man vielleicht auch mal kritisch an unsere Adresse dann vielleicht auch festhalten, dass man einem neuen Trainer dann immer auch eine gewisse Eingewöhnungszeit geben sollte. Man hat das jetzt beim Kees van Wonderen ja gemerkt, es gab sofort Kritik, weil die ersten beiden Spiele verloren wurden. Die Kritik war schon ziemlich hart, aber man sieht ja jetzt, dass so langsam die Mannschaft zusammenwächst und dass eben ein neuer Mann Zeit braucht. Man muss sich erst dran aneinander gewöhnen. Er hat ja auch ein bisschen die Kommunikation angepasst, dass dann in der Kabine nicht nur Deutsch gesprochen wird, sondern auch in englischer Sprache, weil das dann wohl auch besser ist für einen Großteil der Spieler. Das sind so kleine Mosaiksteinchen und das muss sich erst einspielen. Tim Hoogland wurde ja jetzt auch gelobt, ist ja auch neuer als Co-Trainer. An den mussten sich die Spieler auch erst gewöhnen. Von außen hat man vielleicht manchmal zu große Erwartungen, wenn dann neue Leute kommen, dass dann sofort alles klappen muss. Und Kees van Wonderen hat das eben jetzt ein bisschen hinbekommen, dass die Spieler ihm auch mehr vertrauen. Und das ist natürlich auch wichtig. Wenn du kannst ja noch so gut sein als Trainer, wenn die Ergebnisse nicht da sind, wird das in der Mannschaft dann schnell ein Thema sein. Und das hat er jetzt erstmal gut hinbekommen mit den letzten Spielen. Und jetzt wird man sehen, ob dieser Trend auch anhält.
Jetzt hast du schon zum zweiten Mal mir die Möglichkeit gegeben, Christopher Anti-Adjei zu Wort kommen zu lassen. Ich wollte es erst später einspielen, aber das passt jetzt einfach mal gut. Die Frage, wie denn die Stimmung in der Kabine ist und was sich verändert hat, warum man positiv und optimistisch sein darf, dass man auch die weiteren Spiele erfolgreich bestreitet. Und dann hören wir mal rein.
Ja, ich glaube, dass die Zusammenarbeit im Team, die ist dann halt nochmal gestärkt worden in den letzten Wochen. Wir arbeiten viel mehr gegen den Ball als Einheit und nicht einzeln. Ich glaube, das musst du auf diesem Niveau machen.
Oh, sorry, jetzt habe ich hier was vom Ton einstellen wollen und dann ist es abgebrochen. Ich mache es nochmal neu, weil ich glaube, man hört es nur auf einer Seite. Das ist, hätte man vielleicht vorher nochmal machen müssen. Ich spiele weiter ab.
Und ich glaube, so langsam kommt das Vertrauen in unsere eigenen Stärken. Also wir sind ja auch keine Blinden, sage ich jetzt mal. Wir können ja auch Fußball kicken, nur wir müssen das halt Woche für Woche auf dem Platz zeigen und uns, doof gesagt, uns nicht verstecken. Also wir haben einiges drauf. Klar sind wir alle nicht so froh mit der Punkteausbeute, wollen noch einige Punkte mehr holen. Und wie gesagt, Freitag wollen wir auf jeden Fall die 3 Punkte holen.
Ja, also nichts mit, wir gucken mal, dass wir da irgendwie was mitnehmen, sondern klare Ansage, 3 Punkte. Man spürt auch und man sieht auch, dass das Selbstvertrauen mehr da ist, ne? Also selbst wenn man die Spieler beobachtet beim Training, das ist einfach lockerer und gelöster.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich so. Und man kann jetzt nur hoffen, dass dieser Trend sich fortsetzt. Wichtig ist natürlich auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass Schalke jetzt kaum verletzte Spieler hat. Also Tobias Mohr wird jetzt für Elversberg noch kein Thema sein. Er hat heute auch nur individuell trainiert. Aber Kees van Wonderen hat jetzt mehr personelle Alternativen. Das hatte man ja auch gesehen beim Düsseldorf-Spiel, als er Amash und Heulund noch reingeworfen hat. Ich will das jetzt nicht überbewerten, die haben ja jetzt auch nicht so lange gespielt, aber sie hatten ja auch einige gute Aktionen. Und das fördert natürlich dann auch den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Und das ist immer gut, wenn ein Trainer in der Hinterhand Spieler hat, die er reinwerfen kann. Und dann fühlen sich auch die Stammkräfte dann jetzt nicht so sicher. Und von daher ist die gute Personallage bestimmt auch ein kleines Mosaiksteinchen dafür, dass Schalke jetzt ein bisschen besser dasteht.
Ja, ein bisschen. Leider ist die Konkurrenz ja auch immer noch da. Ne? Die schlafen ja auch nicht. Und man hat ja gesehen, Münster holt 3 Punkte, gewinnt in Berlin.
Ja, also man muss jetzt wirklich sagen, das ist ja dann aus Schalker Sicht schon wieder ein bisschen ärgerlich. Die zweite Liga ist wirklich eine Wundertüte. Es scheint wirklich so zu sein, dass jeder jeden schlagen kann. Und das macht die Sache aber für Schalke dann auch schon wieder ärgerlich. Denn wenn die Mannschaft nur ein bisschen mehr Konstanz bewiesen hätte im bisherigen Saisonverlauf, dann könnte man sogar noch jetzt in der Rückrunde vielleicht sogar noch mal oben angreifen. Aktuell erscheint mir aber der Rückstand mit 11 Punkten zu den ersten 2, 3 Plätzen dann doch zu groß. Aber wie gesagt, es ist wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann. Und ich habe mir noch mal die Statistiken angeguckt, ohne jetzt die Leistung von Elversberg schmälern zu wollen. Aber Elversberg ist der schwächste punktemäßig Tabellenführer nach 16 Spieltagen seit Gründung der eingleisigen zweiten Bundesliga. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben ja in Anführungsstrichen nur 28 Punkte geholt aus bisher 16 Spielen. Das ist ein Punkteschnitt von unter 2. Damit bist du normalerweise nie und nimmer Tabellenführer. Aber in diesem Jahr, in dieser Saison ist das möglich. Und wie gesagt, ich betone nochmal, ich will die Leistung von Elversberg überhaupt nicht schmälern, aber es zeigt eben, wie verrückt diese Liga ist. Und wenn immer von manchen Menschen geredet wird, das sei die stärkste Liga, die stärkste zweite Liga aller Zeiten, also ich würde dem entgegenhalten, es ist eher die schwächste Liga seit vielen Jahren, weil eben sich überhaupt keine stabile Spitzengruppe bisher herauskristallisiert hat. Und das ist für mich eher ein Anzeichen von Schwäche als von Stärke. Und deshalb, das macht die Sache eigentlich für Schalke umso ärgerlicher. Denn Hertha schwächelt, HSV schwächelt, Kaiserslautern schwächelt. Alle Spitzen oder alle Mannschaften, die man oben erwartet hat, finden nicht zu einer Leistungskonstanz. Und wenn man ehrlich ist, wenn man Paderborn gesehen hat gegen Schalke, da wäre nie jemand, der die Liga nicht genau verfolgt, der wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass Paderborn zu dem Zeitpunkt Spitzenreiter war, ohne jetzt Paderborn was zu wollen. Aber das ist alles schon sehr, sehr kurios, was da abläuft.
Schauen wir mal auf die Tabelle am 16. Spieltag der vergangenen Saison. Da ist, weil du es gerade angesprochen hast, ist tatsächlich St. Pauli mit Holstein Kiel an der Spitze mit 32 Punkten, 28 Punkten, also die Punkte, die jetzt auch Elversberg hat, haben Hamburg und Greuther Fürth. Aus der Geschichte heraus wissen wir, Hamburg und Greuther Fürth sind nicht aufgestiegen. Ja. Ja, denk an dein Mikrofon. Ja. Und der FC Schalke 04 hatte zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte. Also wir sind ja relativ lang ziemlich parallel gefahren zur vergangenen Saison. Ja. Dann gab es jetzt die Spiele, na gut, da muss man aber auch sagen, Schalke hatte dann zum Ende die Spiele, die dann auch gegen die Schwächeren sind. Jetzt ist es ja umgedreht, jetzt haben sie gegen Stärkere. Und ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dass Schalke es noch schaffen könnte, tatsächlich am 17. Spieltag genauso viele Punkte zu haben wie in der vergangenen Saison. Das heißt, in der vergangenen Saison hatten sie 20, jetzt haben sie 17, also mit einem Sieg gegen Elversberg könnte.
Aber ich bin überzeugt davon, René, wenn du jetzt noch 1, 2 Jahre zurückgehen würdest, dass dann am 16. Spieltag der Tabellenführer mehr Punkte hatte, noch mehr Punkte als diese 32 auch.
Können wir ja mal gucken.
Kannst
ich
bin
ja
gerade eh hier.
Jetzt gehen wir noch mal ein Jahr zurück. Saison 22, 23, 36 Punkte.
Sehen Sie, das ist jetzt eine Punktzahl, wo ich sagen würde, die entspricht einem Tabellenführer. Das ist ein Schnitt von über 2 Punkten pro Spiel.
Na, Darmstadt ist damit auch aufgestiegen.
Ja. Da ist alles in Ordnung. Das ist dann auch punktemäßig so, wie ich mir einen Tabellenführer vorstelle. Aber in dieser Saison ist das eben überhaupt nicht der Fall. Aber wie gesagt, ich betone jetzt zum letzten Mal, das ist jetzt überhaupt keine Kritik an Elversberg. Im Gegenteil, eigentlich müssten sich die anderen Mannschaften ein bisschen schämen, dass so ein kleiner Verein mit ganz anderen, viel kleineren Rahmenbedingungen, schwierigeren Rahmenbedingungen, dass der so gut dasteht und diese Traditionsmannschaften so ein bisschen blamiert, wenn man das dann mal so sagen kann.
Hier, die Saison, an die wir uns alle gut erinnern, 21-22, da war St. Pauli mit 36 Punkten weit vorn. Schalke übrigens mit 29 Punkten auf Rang 4.
Ja.
Was am Ende dabei rausgekommen ist, wissen wir, Schalke hat ja den Sprung ganz nach oben geschafft, hat die Meisterschaft in der zweiten Liga gewonnen. Und St. Pauli ist ja nur ordentlich abgerutscht. Ne?
Mhm. Die haben ja nochmal so. Ja, aber da sieht man daran eben, was das jetzt für eine komische Saison zurzeit ist. Ja. Aber natürlich in Sachen Spannung ist das natürlich super für die Fans. Du kannst mit einem Sieg ganz weit nach oben kommen und mit einer Niederlage auf einmal richtig abstürzen. Und ich bin jetzt mal gespannt. Es kann ja jetzt noch am Wochenende, wenn die Spiele vorbei sind, kann die Tabelle wieder komplett ganz, ganz anders aussehen.
Was aber ein bisschen blöd ist, wenn Schalke es tatsächlich schaffen sollte, in Elversberg was zu holen. Wir gehen jetzt mal vom bestmöglichen Fall aus, 3 Punkte. Dann haben sie 20, aber sie kommen nicht so spürbar weit nach vorne.
Nein, das liegt eben an dieser Ausgeglichenheit, weil eben jeder jeden schlagen kann und...
was ich damit sagen wollte, ist so eine kleine, es gibt ja vom Platz 1, ich würde mal sagen, bis Platz 10, sind es 4 Punkte Unterschied.
Ja.
Ne? Und dann haben wir ab Platz 11, dann hat Hertha 21, Greuther Fürth 20,
Nürnberg 19. Dann ist da ein kleiner Bruch, aber auch der ist ja noch nicht groß, dieser Bruch.
Nee.
Also wenn man das bedenkt, von Platz 1 bis Platz 10, wie wenig Unterschied da ist, punktemäßig.
Ja, absolut.
Das ist also eigentlich unglaublich.
Ne? Aber wir wollen nochmal daran erinnern, wir sind gestartet in eine Saison mit dem Ziel, wir wollen uns sortieren, wir wollen uns aufbauen und dann in der übernächsten Saison angreifen zum Aufstieg.
Ja, aber sortieren, das hört sich jetzt so ein bisschen defensiv an. Ben Manga hat gesagt, er traut der Mannschaft zwischen Platz 6 und 8 zu.
Ja.
Und da ist ja Schalke noch weit von entfernt. Ne?
Ja, da gibt es auch hier eine höhere Meinung. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Da hat nämlich auch jemand seine Bedenken geäußert, weil ich auch mal gesagt habe, es wäre gar nicht schlecht, vielleicht nicht sofort aufzusteigen. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. So, das Spiel gegen Düsseldorf hat natürlich auch euch, liebe Hörer, beschäftigt und ihr habt auch uns wieder fleißig Kommentare geschickt, geschrieben, Sprachnachrichten. Da gehen wir jetzt auch noch ein bisschen drauf ein. Ich gucke mal auf die Uhr, ob wir das heute leisten können. 33 Minuten, Frank, da haben wir Zeit. Wir haben mal zum Glück nicht so viel Gesprächsbedarf. Ne? Also wenn es alles so kurz vor Weihnachten, alles besinnlich, nur noch ein Spieltag, momentan der ganz große Ärger erstmal beiseite geschoben. Ja, okay. Dann fangen wir mal an mit unserer Kurvendiskussion. Das bauen wir jetzt einfach ein und gehen nochmal den Spieltag durch. Der Christoph Kettler hat geschrieben, klasse Spiel unserer Mannschaft, wir hätten den Sieg verdient gehabt, aber es ist endlich ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Genauso weitermachen, dann liegen wir unterm Baum, dann liegen unterm Baum noch 3 Punkte. Nach einem Sieg in Elversberg können wir dann beruhigt Weihnachten feiern. Glück auf. So. Frommer Wunsch, aber tatsächlich nicht komplett ausgeschlossen. Dann hat der Jatti eine Sprachnachricht geschickt. Der Jatti aus Wattenscheid ist eigentlich treuer Kommentator auf YouTube, aber hat jetzt auch den Weg zu uns gefunden über WhatsApp. Das kann ich ja gleich mal mit einfließen lassen. Wenn ihr uns auch eine Nachricht schicken wollt oder eine Sprachnachricht unter 2 Minuten, wenn es geht, dann gerne was zu schreiben rausholen oder merken, die Telefonnummer dafür ist die 0160 9034 7628. Da könnt ihr uns mit Nachrichten belästigen, möchte ich jetzt nicht sagen, aber da könnt ihr gerne eure Meinung kundtun. Was immer sehr schwierig ist, natürlich nach dem Spiel direkt Ist logisch, dass es dann am meisten von euch brennt. Aber dann sind wir ein paar Tage später, ob das dann. Aber jetzt passt es halt super. Düsseldorf war auch nur ein Punkt, aber ein Erfolg. Und das müssen wir irgendwie auch feiern. So, Jatti, jetzt kommst du zu Wort. Habe ich denn den Regler schon aufgedreht? Ja, mal gucken.
Mahlzeit und Glück auf, der Jatti aus Wattenscheid hier wieder. Ja, jetzt wundern wir uns alle, warum die Mannschaft auf einmal es schafft, zwei Spiele hintereinander einen sehr guten Fußball zu zeigen. Ich hatte euch ja letzte Woche gefragt, habt ihr eine Erklärung dafür, warum wir schlecht, gut, gut, schlecht innerhalb eines Spieles, ganz viele schlechte Spiele, dann wieder ein gutes Spiel hinbekommen? Und natürlich hattet ihr auch keine Erklärung. Wenn die Erklärung einfach wäre, hätten wir das wahrscheinlich vorher auch schon abgestellt. Aber siehe da, ich bin ja wie René auch immer positiv eingestellt und man hat mich auch in den letzten Wochen und Monaten gefragt, wo ich denn ja, das Positive hernehme, dran zu glauben, dass es besser werden könnte. Ja, ich habe einfach darauf vertraut, dass die Qualität im Kader ausreicht. Und siehe da, nach Paderborn und Düsseldorf müssen wir mal uns eingestehen, der Vorstand wird tatsächlich recht gehabt haben, die Qualität reicht aus. Die Frage bleibt trotzdem, warum erst an Spieltag 15 und 16 so eine Leistung? Ja, klar, die Spieler waren verletzt, nicht immer topfit und. Ja, das hat viele Auswirkungen mit Sicherheit gehabt. Aber am Ende bleibe ich kopfschüttelnd zurück, hätte ich fast gesagt. Ja, und dann, lieber René, hatte ich vor 5 Wochen damals noch auf YouTube unter meinem richtigen Namen Jens Niering deine Aussage so ein bisschen revidiert, als du von Elversberg sprachst in den nächsten 5 Spielen. Ja, und dann kommt noch Elversberg, da hatte ich damals schon gesagt, ja, wartet mal ab, Elversberg könnte das schwierigste Spiel werden. Und siehe da, freitags 18:30 beim Tabellenführer. Ich meine, gut, das können wir ja, haben wir vorletzte Woche bewiesen. Aber das dürfte nochmal eine andere Hausnummer werden. Also ihr kommt ja auch von der Statistik, Tim ist ja der Statistiker. Und von den letzten 7 Heimspielen haben sie 5 gewonnen und nur 2 verloren. Allerdings auch gegen Ulm 1:3 und auch 1:3 gegen Paderborn. Aber unter anderem gegen Kaiserslautern, Hamburg und Hannover zu Hause souverän gewonnen. Ja, wir werden sehen, was das letzte Spiel vor Weihnachten bringt. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche nochmal kommentiere. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall geruhsame und erholsame Weihnachtstage. Erholt euch von dem ganzen Stress der Hinrunde und dann hören wir uns spätestens im neuen Jahr wieder. Glück auf, bleibt gesund.
Ja, vielen Dank. Wünsche euch erstmal so zurück. Ich weiß nicht, du hattest gesagt, also eine Erklärung, warum das mal so gut läuft und dann wieder nicht gut läuft. Also eine 100%ige Erklärung hat man natürlich nicht. Nein, aber eine Erklärung ist schon, wenn man sagt, das hat schon ganz viel mit dem Kopf zu tun, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Punkt. Wie gesagt, dann habe ich ja schon angeführt, die gute Personallage jetzt. Kees van Wonderen hat auch uns gesagt, dass die Mannschaft jetzt auch von der Kondition und von der läuferischen Verfassung auch sehr gut sei. Letzte Woche hat er zum Beispiel noch mal ganz intensive Sprints trainieren lassen. Es gibt nie nur eine Erklärung, sondern es ist ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Es gibt ja auch Spieler in der Mannschaft, auf die man sich dann immer 100% verlassen kann und die dann vorangehen. Also Kenan Karaman ist ja auch da ein sehr gutes Beispiel. Also er ist jetzt richtig gut in die Rolle des Kapitäns hineingewachsen, obwohl er eigentlich ja vom Typ her, vom Naturell kein Lautsprecher ist. Aber er hat die Rolle dann angenommen und er hat mich eigentlich von allen Schalker Spielern in dieser Saison bisher am meisten überzeugt, weil er eigentlich sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, immer für Gefahr gesorgt hat in der Offensive. Und Schalke muss wirklich hoffen, dass er weiterhin von Verletzungen verschont bleibt, weil bei ihm sehe ich, er ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Die Lebensversicherung des FC Schalke.
Ja, so habe ich ihn immer bezeichnet.
Ja, auch vergangene Saison war es ja auch schon so. Ne?
Und es kommen und es sind ja auch, sage ich mal, auch der Zufall spielt so ein bisschen eine Rolle. Ich habe letztens noch mal darüber nachgedacht, was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn Karel Gerards weiterhin noch Trainer geblieben wäre? Was wäre dann beispielsweise mit Bulut und Krüger? Theoretisch hätte es ja sein können, dass die immer noch in der Versenkung verschwunden wären, ja. Weil offenbar hat Gerards da das Leistungsvermögen dieser beiden Spieler nicht richtig eingeschätzt. Er hat sie ja Er hat sie ja zwar früh zu den Profis genommen, aber sie haben ja nie richtig eine Chance bekommen. Wenn ich daran denke, dass Max Krüger ja sogar in Albufeira Anfang der Saison schon im Trainingslager mit war, der letzten Saison, und trotzdem kam er ja auch in, selbst in Testspielen ja nicht über kurze Ansätze hinaus. Und da sieht man dann auch wieder, dann ist ein neuer Trainer da und der hat dann andere Vorstellungen und schätzt wohl das Leistungsvermögen der beiden Youngster anders ein. Und das ist dann zum Wohle der gesamten Mannschaft und des Vereins. Das sind dann auch so Dinge, die da auch noch mit hineinspielen.
Aber das liegt doch daran, dass der Case von Wonderin Harry Potter ist. Er gibt es noch nicht zu.
Also, ich weiß
diese es Aussage nicht. Ist einfach, für die, die es nicht wissen, er hat ja relativ zu Anfang, ich glaube, erste Pressekonferenz nach dem Spiel, ne? Das war die Niederlage gegen Hannover. Da hat er gesagt, naja, ich bin ja auch kein Harry Potter. Ja. Das fanden sehr viele Menschen witzig und auch vielleicht sogar unangebracht, dass er das so gesagt hat. Aber das hat sich entwickelt sich ja gerade zu einer Dynamik, dass man vielleicht doch davon ausgehen könnte, dass er doch irgendwie zaubern kann. Zumindest hat er, wofür ich auch oft belächelt wurde, weil ja viele auf den Trainer schon draufgehauen haben und haben gesagt, das wird nichts. Das wird einfach nichts mit Case von Wonderin. Ja, ich bin immer noch guter Dinge und man sieht ja auch Fortschritte. Und für mich ist er auch nicht mehr derjenige, der da steht, weiß nicht, was er direkt sagen soll, so in sich gekehrt und ruhig, da ist keine Power, da ist nichts. Auf dem Platz sehe ich das nicht. Auf dem Platz ist er sehr aktiv.
Ja, mittlerweile würde ich aber sagen, also ich in den ersten Spielen fand ich ihn nicht so überzeugend, was die Körpersprache anbetrifft. Ich glaube auch schon, dass er ein bisschen energischer und leidenschaftlicher jetzt mittlerweile am Spielfeldrand ist. Aber seien wir ganz ehrlich, am Ende zählen ja nur die Ergebnisse, auch wenn das wieder eine Phrase ist, überspitzt formuliert, er könnte nackt am Spielfeldrand stehen. Wenn die Mannschaft gewinnt, ist das den Leuten egal. Und von daher müssen wir erstmal abwarten. Aber wie gesagt, ich bin noch ein bisschen vorsichtig jetzt. Man muss jetzt erstmal noch die nächsten Wochen abwarten, ob jetzt dieser positive Trend, der zweifellos da ist, ob der sich jetzt verstetigt und ob es so weitergeht. Das ist für mich die entscheidende Frage. Und deshalb lass uns nochmal den Januar und den Februar abwarten, wie Schalke dann jetzt aus der Winterpause kommt. Das ist jetzt auch nochmal, auch wenn das Trainingslager sehr, sehr kurz ist, in meinen Augen zu kurz, dann da kann ein neuer Trainer, und er ist ja immer noch für mich ein neuer Trainer auf Schalke, da kann er nochmal Akzente setzen und noch weitere Sachen einfordern von den Spielern. Und ich sag mal so, Ende Februar, März, dann kann man sicherlich ein Urteil fällen, das dann fundierter ist, als wenn man jetzt schon sagt, der passt zu Schalke oder er passt nicht.
Erläutere mir doch mal bitte kurz, warum du gesagt hast, das Trainingslager wäre zu kurz. Also sie fliegen vom 3. bis zum 10. Ne? Mm. Zwei Testspiele sind geplant. Mm.
Ja, das Trainingslager ist ganz eindeutig zu kurz, weil das wie schon in den letzten Jahren immer, ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, entweder man trainiert hart und hat so die Spieler als Abfallprodukt, oder man hat setzt mehr Bedeutung auf die Spiele und lässt dann das Training ein bisschen schleifen. Aber in diesem kurzen Zeitraum beides unter einen Hut zu bringen, das halte ich für völlig unmöglich. Und wir wissen ja, wie gerade auch die mediale Öffentlichkeit reagiert, wenn der Trainer jetzt hart trainieren lässt und die Freundschaftsspiele gehen in die Hose, dann heißt es wieder, katastrophale Form, was ist da los? Umgekehrt genauso. Also und wenn man das mal vergleicht mit den Zeiten von anderen Mannschaften, die ins Trainingslager fahren, die hängen da noch 2-3 Tage dran. Und also aus trainingsmethodischer Sicht halte ich das für sehr, sehr fragwürdig, wie Schalke da verfährt. Und man muss ja auch sehen, der dritte Tag ist ja der Reisetag. Und nach meinen Informationen kommt man ja auch sehr, sehr spät in Belek an. Und da kannst du schon mal nicht viel machen. Dann ist der Tag auch schon wieder weg. Und der letzte Tag ist der Rückreisetag. Da wird auch nicht mehr viel passieren.
Na gut, und, andere Mannschaften reisen auch an und ab.
Ja, aber eigentlich sind es dann nur noch 5 Tage. Und was willst du groß in 5 Tagen machen?
Lass mich kurz zwischengrätschen. Ja. So eine Blutgrätsche mache ich jetzt mal. Ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft auch hier in heimischen Gefilden normal trainieren wird.
Ja, aber es heißt normal. Aber es bleibt ja nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, am 2., nach meinen Informationen, wird schon trainiert. Und wenn die wiederkommen, ist ja nur noch eine Woche Zeit bis Trainingsbeginn. Mhm. Also das ist natürlich diesem wahnsinnigen Terminplan geschuldet. Also die Bundesliga beginnt noch eine Woche früher, schon am 10. Januar. Da fahren ja viele Mannschaften gar nicht ins Trainingslager, was ja vollkommen richtig ist.
Ich muss dich ständig pegeln hier. Du bist und, so energisch heute hier.
Ja, aber also
für mich, verstehe das, ja klar.
Für mich ist das eigentlich auch jetzt, was die Witterung betrifft. Wenn du jetzt in der Türkei schönes Wetter hast, und du kommst wieder, da ist auch die Gefahr wieder groß, dass einige Spieler sich sofort erkälten oder krank werden. Also ich wäre, an Schalkes Sicht, wäre ich sowieso hier zu Hause geblieben und hätte gar kein Trainingslager gemacht. Ich kann das verstehen nur aus einer einzigen Sichtweise heraus, dass man doch sagt, wir fahren ins Trainingslager. Und das ist der Punkt, meine neue Umgebung sehen. Das genau. Ist durchaus etwas, was man ernst nehmen muss und kann. Dass man da mal in anderer Umgebung trainiert, aber alles andere lasse ich eigentlich aus meiner Sicht überhaupt nicht gelten. Also ich halte das trainingsmethodisch für fragwürdig, dass man für so einen kurzen Zeitraum eben Deutschland verlässt. Und ich bezweifle dann auch, dass ein Trainingslager dann so eine große Bedeutung hat, weil der Zeitraum einfach viel zu kurz ist.
Okay, so eine kleine Frage und so eine große Dynamik beim Frank. Ja. Ja. Lass uns doch weiter noch auf unsere Kurvendiskussion eingehen. Da werden sich bestimmt auch noch weitere Themen heute hier ausgliedern. Guten Morgen, der Michael aus Haltern. Schalke spielt 2 starke Spiele hintereinander. Schalke hat das beste Heimspiel seit mindestens 2 Jahren gemacht. Das hast du auch gesagt, Frank. Mhm. Und in der Arena war auch mal wieder richtig Gänsehautstimmung. In der Arena, finde ich, ist immer irgendwie Gänsehautstimmung. Schon lange nicht mehr erlebt. Top. Ich bin auf jeden Fall mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren. So, dann ein kleiner Abschnitt. Ja, einige deiner Kollegen Fernsehzeitung, in Klammern gesetzt, kritisieren die schwache Chancenverwertung. Ja, und Hegerin hält auch nicht die Unhaltbaren wie sein Düsseldorfer Kollege. Und ja, auch wurde mal wieder beim 0-1 gepennt. Schwamm drüber. Für mich zählt die gute Leistung und das bei 2 Meisterschaftsspielen direkt hintereinander. 4 Punkte, die keiner in seiner Tabellenkalkulation hatte. Ich habe seit 2 Jahren wieder die Hoffnung, dass es bergauf gehen könnte. Jetzt am Freitag gegen Elversberg wieder gegen einen Tabellenführer. Na, da war doch was. Ja, genau. Das können wir auf jeden Fall. Im Ernst, wenn wir da noch einen Punkt holen, ein schönes Weihnachtsgeschenk und die letzten Auftritte lassen hoffen, dass wir in der Rückrunde aus der Abstiegszone rauskommen. Euch einen entspannten Wochenstart. Gruß an alle, auch an Klaus und Abi. Natürlich, die werden auch gerne mal mit erwähnt. Glück auf, Michael aus Haltern am See. Ja, kritisch. Waren Kollegen zu der Chancenverwertung, ist das berechtigt?
Was das Düsseldorfer Spiel betrifft, dann schon, würde ich sagen. Denn diese eine Möglichkeit beispielsweise von Süller, den macht er ja normalerweise im Schlaf, wo er frei vor Kastenmeier auftaucht. Da muss ich schon sagen, das ist berechtigt. Ja. Man hätte, also und auch Schallenberg, da musst du einfach eigentlich ein Tor machen. Andererseits kann man natürlich auch argumentieren, ist doch schön, dass man gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf so viele Chancen herausspielt. Das würde dann das andere Argument ein bisschen entwerten. Interessant finde ich auch den Punkt mit Hekeren. Da würde ich dem Hörer auch total recht geben. Denn es ist ja so, wenn man das mal kritisch betrachtet, es gab noch kein Spiel, wo man hinterher gesagt hat, oh, Justin Hekeren hat Schalke den Sieg gerettet. Ne? Das gab es leider noch nicht. Vielleicht kommt es noch, aber ich vermisse eben so ein Spiel mal bei ihm und das würde ihm ja auch sehr, sehr gut tun, wenn er vom Platz geht und alle würden ihn umringen und sagen, Tofte, Torhüter, du hast uns heute den Sieg oder den Punkt gerettet. Das gab es bisher leider noch nicht, aber auch das kann ja noch kommen. Und gut zur Abwehr, das ist auch dann ein bisschen schade, die stand ja sonst eigentlich gegen Düsseldorf sehr, sehr gut, aber im Gegentor hat man eben gesehen, einmal nicht aufgepasst, Stellungsfehler von Mörkin und schon ist das Ding drin. Das muss Schalke natürlich auch noch versuchen abzustellen, dass man mal über 90 Minuten eine konstant gute Defensivleistung sieht.
Das passt gut zur nächsten Nachricht von Lothar Dombrowski. Der hat nämlich geschrieben, hallo, wenn ich wieder einige Ahnungslose mit Noten um sich schmeißen sehe. Mörkin macht wieder einen klaren Fehler und wieder ist Kami schuld, weil er nicht bei ihm ist und er natürlich den Fehler macht. Langsam wird es peinlich. Ich muss dazu sagen, ich war auch überrascht über Franks Noten. Die waren insgesamt relativ, naja, die waren nicht meiner Euphorie angepasst. Mörkin haben wir auch nur eine 4 gegeben. Also du hast das durchaus auch kritisch gesehen dann, ne?
Ja, das ist ja in dem Sinne, sag ich mal, eine ganz wichtige, fast spielentscheidende Situation gewesen. Hätte Schalke jetzt verloren, hätte man ihm sogar eine 5 geben müssen, kritisch. Weil das ist eben die Szene, wo das Spiel dann hätte in Düsseldorfer Richtung kippen können. Gut ist ja gewesen, dass Schalke sich von diesem Rückstand nicht hat beeinflussen lassen. Aber es gab ja viele Spiele in dieser Saison, wo so ein 0-1 so eine Art Genickbruch für die Mannschaft gewesen ist. Das ist diesmal zum Glück ausgeblieben. Es ist dann leider so, dass solche kapitalen Fehler, die dann zu Gegentoren führen, sofort dann Einfluss auf die Noten haben. Andere Kollegen sagen dann vielleicht, ja, er hat aber viele andere gute Sachen gemacht, dann bekommt er dann eher eine 3. Ne? Aber das ist ja auch das Schöne am Fußball, dass man eben verschiedener Meinung sein kann. Und deshalb bin ich auch demjenigen gar nicht böse, wenn der sagt, wir wären ahnungslos oder andere Kollegen
ja,
wären
du
ahnungslos.
Ja, nicht, du hast ja die 4 gegeben.
Ja, ja.
Du warst ja nicht so.
Ja, wenn ich jetzt da nicht gemeint werde, ne? Aber das ist eben so, ne?
Der Christopher aus Mahl hat auch geschrieben, guten Abend, ja, zum Spiel war eine tolle Leistung von uns, das war positiv, aber, da, wieder ein Aber, das Spiel hätte man gewinnen müssen, also passt heute alles, der rote Faden passt zu euch, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, perfekt. Ja, hätten gewinnen müssen und weil wir alle alle um uns herum punkten. Ulm Münster führt die Tabellensituation immer noch kritisch. Die Fans feiern das 1-1, ob wir Meister geworden wären. Aber das ist Schalke. Zweites Thema, hoffe, dass wir auch Thema am nächsten Podcast sein werden. Das sind wir. Das sind nämlich die Dauerkarten-Tagespreise. Da haben wir ja schon vorher angekündigt. Da kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal hier das Thema abschließen, was das Spielerische betrifft. Und dann gehen wir quasi neben den Platz. Vielen Dank, Christopher Ausmal, für deine Nachricht. Und dann haben wir noch den Markus Lürbke. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Da werden wir auch kurz reinhören.
Glück auf. Ja, hier ist nochmal der Markus aus Menden. Vielen lieben Dank, dass ihr meinen Beitrag in dem letzten Podcast ausgestrahlt habt. Ich bin dem René noch eine Antwort schuldig, und zwar auf die Frage, ob mein Hinweis, dass ja sportliche Kompetenz auf der Vorstandsebene noch fehlt, ob das auch auf Juri Mölder bezogen wäre. Das war es natürlich nicht, als ich meinen Beitrag abgeschickt habe. Ich glaube, am Montag war das. Da war die Meldung noch nicht raus, dass Juri das jetzt über den Winter hinaus bis zum Ende der Saison macht. Sondern da war ich eigentlich davon ausgegangen, dass man nach wie vor bestrebt ist, jetzt im zeitnah eine Lösung zu finden. Und den Juri hatte ich da diesbezüglich für den Rest der Saison nicht auf dem Schirm. Ich bin aber eurer Meinung, der macht das sehr gut. Ich glaube, der bringt ja auch eine Menge Erfahrung mit, weil er, glaube ich, für holländische TV-Anstalten ja auch schon als Experte tätig war. Das heißt, mit dem Umgang der Medien oder im Umgang mit den Medien kennt er sich sehr gut aus. Und das ist, glaube ich, auch was Schalke im Moment braucht. Also auch eine starke Persönlichkeit, der halt auch den Medien gegenüber in Interviews auch Rede und Antwort steht, der sich auch mal dazwischen wirft, wenn es erforderlich ist. Das macht er. Das macht er auch gut. Von daher finde ich, es ist jetzt auch vollkommen richtig, das nicht übers Knie zu brechen. Jetzt komme, was da wolle, einen neuen Sportvorstand zeitnah zu installieren, sondern den Juri jetzt erstmal bis zum Saisonende da weiter das machen zu lassen. Vielleicht bewirbt er sich ja auch dafür, das darüber hinaus zu machen. Oder man hat jemand im Hinterkopf, der im Moment nicht verfügbar ist, auch möglich. Casus Knactus ist natürlich, dass wir im Aufsichtsrat dann sportliche Kompetenz auch brauchen. Das ist aber nicht so dringend wie natürlich auf Vorstandsebene. Außerdem ist ja der Ender Ulupina jetzt ja auch da reingewählt worden. Der bringt ja schon ein bisschen sportlichen Sachverstand mit. Okay, das war's. Macht so weiter. Gefällt mir sehr gut. Egal, wer den Podcast begleitet, ob René und Tim oder Frank und Norbert, ihr macht da wirklich alle einen sehr guten Job. Das nochmal als Bestätigung, macht so weiter und schöne Grüße aus dem Sauerland und Glück auf für hoffentlich 3 Punkte am Samstag. Ich stehe in der Nordkurve und feuer die Jungs an. Ciao.
Ja, hat sich gelohnt, sein Anfeuern. Das ist ja die Sprachnachricht, wie ihr es dann jetzt mitbekommen habt, ist schon vor dem Spiel gewesen. Ja, vielen Dank für das Lob, Markus. Und ja, wollen wir mal drauf eingehen. Juri Müller ist jetzt erstmal, wir wissen es ja, bis Ende dieser Saison als Vorstand Sport, nee, Sportdirektor, nee, wie
Interimssport. Interimssportdirektor.
So, viele haben ja schon gesagt, warum macht das nicht? Warum bleibt er nicht? Was glaubst du? Also ich habe ja die Vermutung, dass der gesagt hat, na klar kann ich mir das vorstellen. Es war ja, als er vorgestellt wurde, über einen noch kürzeren Zeitraum wurde ja gesprochen, ne? Dass man jetzt so die nächsten 2 Spiele und so, und dass man dann erstmal schaut, dass was passieren wird. Jetzt ist es bis zum Ende der Saison. Ist das so ein kleines, so ein Hinhalten, um zu sehen, wie Juri sich selber damit arrangieren kann, wie er damit klarkommt? Oder ist da tatsächlich jemand in der Hinterhand, der noch nicht quasi verfügbar wäre?
Also ich glaube, dass der Aufsichtsrat und der Vorstand sich darüber im Klaren sind, dass diese Personalie jetzt sitzen muss. Man hat einfach zu viele personelle Fehlgriffe gehabt, siehe zum Beispiel Dr. Bernd Schröder und Marc Wilmots und noch andere, und die Entscheidungsträger wissen ganz genau, diese Personalie muss sitzen. Und deshalb ist ja auch diese Findungskommission da ins Leben gerufen worden, und sie wollen einfach sich Zeit lassen und wollen sich nicht unter Druck setzen lassen und eben ganz akribisch, wie man das ja eigentlich auch erwartet bei so einer wichtigen Sache und so einer wichtigen Personalie, dass sie alles abchecken, wer überhaupt verfügbar ist auf dem Markt, ob der Mann passen würde und so weiter und so fort. Und deshalb will man sich da Zeit lassen. Und ich kann mir vorstellen, du hast recht, andererseits gucken sie vielleicht auch genau, wie macht sich der Juri, könnte er sich vorstellen, dass er Spaß daran hat an dieser Geschichte. Ich bin mir aber nicht darüber im Klaren, Juri kennt natürlich unheimlich viele Menschen in der Branche, aber ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob er auch wirklich diese Drähte hat zu den Beratern und so weiter und so fort. Er hat ja jetzt auch gerade beim niederländischen Fernsehen da auf einer bisschen anderen Ebene gearbeitet. Und ich weiß auch nicht, ob er das wirklich will. Also das kann ich schwer abschätzen. Ich kenne ihn zwar schon lange, aber er war ja jetzt dann auch nur im Aufsichtsrat. Was er da genau für eine Rolle gespielt hat, das weiß man ja jetzt auch nicht so genau. Und deshalb, ich halte das alles jetzt noch für sehr, sehr offen. Und ja, man muss wirklich jetzt abwarten, wie Schalke sich da verhält. Es ist ja jetzt auch schon, sag ich mal, in der Außendarstellung nicht gut rübergekommen, dass man erst kommuniziert hat, wir brauchen keinen Sportvorstand, und dann hat man jetzt eine Rolle rückwärts gemacht, dass man jetzt doch wieder einen Sportvorstand braucht. Das ist ja auch schon nicht gut rübergekommen, auch zu Recht, und da ist Schalke auch zu Recht für kritisiert worden. Und deshalb muss jetzt auch eine Personalie kommen, wenn man wieder zurückkehrt zu einem Sportvorstand, dass dann so eine Art Aha-Effekt dann auch sofort eintritt, egal welcher Name es ist, dass der dann sofort alle mitnehmen kann und dass das jemand ist, von dem alle dann auch sofort überzeugt sind. Aber diese Person ist natürlich ganz, ganz schwer zu finden.
Auf YouTube hat der Roadrunner 232 auch zu diesem Thema was geschrieben. Da Juri schon als Aufsichtsrat sich ins Operative eingemischt hat, übernimmt er jetzt auch Verantwortung, das ist auch folgerichtig. Direkt danach wieder in den Aufsichtsrat geht gar nicht, aber das so ist Schalke.
Warum soll das nicht gehen? Also er hat sich ja jetzt bereit erklärt, die haben ihn ja gebeten, dass er was anderes macht. Und ja, also ich sehe da jetzt keinen großen Kritikpunkt.
Hat man vielleicht andere Möglichkeiten, Informationen, die man jetzt bekommt und dann vielleicht für den Aufsichtsrat hinderlich sein könnten oder negativ oder anderweitig verwenden?
Sehe ich nicht. Ich glaube, bei dieser wichtigen Personalie ist sowieso der gesamte Aufsichtsrat involviert und da werden bestimmt viele Namen, auch wenn der Aufsichtsrat jetzt nicht von sportlicher Kompetenz strotzt, werden ja die Leute werden das auch wissen und werden das diskutieren. Wen können wir überhaupt holen? Vielleicht hat ja auch Schalke jemanden im Visier, der jetzt noch unter Vertrag steht. Also das ist alles jetzt Kaffeesatzleserei und man muss da wirklich jetzt abwarten, wie der Verein da weiter verfährt. Und es hängt ja auch einiges noch von der sportlichen Situation ab. Denn vielleicht hat man ja jetzt schon mit einigen Kandidaten wieder Kontakt aufgenommen und auf einmal, sag ich mal, wird es sportlich wieder dramatisch, dass dann schon wieder Kandidaten absagen. Also es ist alles sehr, sehr schwierig da, die Gemengelage. Und man weiß ja auch gar nicht, ob Frau Rühl-Hamers dann im Frühjahr tatsächlich auch sogar einen Lizenzierungsantrag auch für die dritte Liga einreichen muss. Das ist alles, wir haben ja jetzt schon lange und breit über die zweite Liga gesprochen, wie eng da die Mannschaften beieinander sind. Also man darf da überhaupt nichts ausschließen.
Ja, meine steile These ist ja, wir werden ja nicht mehr viel verlieren.
Jetzt an Spielen, meinst du? Ja, wenn die so weiterspielen wie gegen Düsseldorf, dann könntest du sogar recht haben. Nur ich traue dem Braten nicht.
Ja, das ist halt die Geschichte. Die Geschichte, die uns einfach dazu veranlasst, dieser Sache nicht zu trauen. Und ich gehe auch mal wieder mit negativen kleinen Funken ins Spiel und denkt, das wird nichts. Und ich war so positiv, als ich das Spiel gegen Düsseldorf gesehen habe und denke, ja, das wird was heute. Dann kriegen wir das Gegentor und ich denke wieder, alles scheiße.
Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber jetzt stell dir mal vor, man verliert in Elversberg und dann hast du das erste Spiel der Rückrunde in Braunschweig. Dann ist das schon wieder ein 6-Punkte-Spiel, weil Braunschweig steht auch unten und wie gesagt, aber das ist jetzt alles Spekulation. Aufgrund der Ergebnisse der ersten 16 Spieltage ist doch das unseriös, jetzt irgendwas da zu prognostizieren. Man muss jetzt erstmal die Ergebnisse des letzten Spieltags abwarten. Aber psychologisch ist es natürlich ganz, ganz wichtig, wenn Schalke zumindest mit einem Teilerfolg aus dem Saarland zurückkehren würde.
Erinnern wir uns an Darmstadt. Wie haben die denn die zweite Liga gestartet? Ne? War ja auch eine Vollkatastrophe und stehen jetzt mit 24 Punkten zwar nur auf Platz 10, aber wie gesagt, es sind auch nur 4 Punkte auf Platz 1.
Ja, und ich habe ja das Spiel, habe ich mir sogar in großen Zügen angesehen, das letzte von denen.
Gegen Kaiserslautern.
Ja, und da haben sie wirklich ganz toll gespielt und wie gesagt, ne?
Ich gehe nochmal auf einen YouTube-Kommentar ein und zwar von Rudolf Werner 6278. Der hat etwas Positives geschrieben. Also erstmal Lob zum Podcast, finde ich gut. Also ich finde euren Podcast auch super, höre ich immer gerne während meiner beruflichen Autofahrten. Ja, also wenn ich Podcast höre, dann auch meistens im Auto. Frank, hörst du Podcast?
Nein.
Nur unseren?
Ja.
Jetzt hast du gelogen, das hörst du auch nicht.
Kein Kommentar mehr.
Okay, also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit allem, was zurzeit auf Schalke abläuft. Ich sehe hier einen klaren positiven Trend. Und sportliche Expertise so sehe ich mit Ben Manga und Juri Moldi als ausreichend. Gut, ausreichend ist aber nicht, glaube ich, der Anspruch für den FC Schalke 04. Ich finde die Transferbilanz von Manga sogar sehr positiv, denn neben all den Talenten, von denen auch nicht alle zünden, hat er sehr gute Spieler geholt. Allein Armin Younes, da bin ich ja immer noch davon, das hat ja nichts mit Ben Manga zu tun. Ne? Genau. Armin Younes war einfach da, weil er sich fit halten wollte und stand auf einmal auf dem Nebenplatz von der U23. Das hatte ich, glaube ich, ja letztes schon mal gesagt. Dann Silla und dann Antwi Adjei. Hoffmann wird nicht benötigt, weil Hekerin den Zuschlag bekommen hat, aber wie wäre es Aber wäre es andersrum gelaufen, dann wäre auch er ein guter Transfer. Vielleicht generieren wir so eine gute Ablösesumme. Also dass Hoffmann gehen möchte, ist, glaube ich.
Also das habe ich jetzt aus vielen Quellen gehört, ja. Aber auch bei ihm ist es jetzt natürlich schwierig im Winter, da erstmal einen neuen Verein zu finden, als Torhüter ja sowieso.
Absolut. Wenn er gehen sollte, muss man nachlegen, definitiv, weil ich glaube nicht, dass man mit Luca Pottlech und Michi Langer dann als 2 und 3 weitergeht, oder?
Das ist richtig, aber was ich gehört habe, selbst wenn jetzt Hoffmann den Wechselwunsch schon längst hinterlegt hat, würde Schalke dem wohl nicht zustimmen, was ich höre, okay. Weil denen das Risiko dann auch zu groß ist.
Weiter im Text vom Rudolf Werner. Tempelmann und die übrigen Verkaufskandidaten, zudem Drexler und Baumgartel, stammen ja noch aus der Zeit, wo wir mit Knebel einen Sportverstand hatten und Schröder und sein Nachfolger die Geschäfte geführt haben. Alles mit viel Kader, Wertentwicklung im Mund, aber nicht im Team. Wir haben die Talente mit langen Vertragslaufzeiten geholt, wohl auch ohne Ausstiegsklauseln und keine einzige Leihe. Das heißt, dieses Team ist absolut für die Zukunft zusammengestellt und mit einigen werden Transferperioden eventuell mit mehr Geld in der Hand können wir die Defizite korrigieren. Sorry, ich kann heute nicht so gut lesen. Was nützt uns ein super Moritz Jens oder Itakura, wenn die danach wieder weg sind? Also, das Einzige, was fehlt, ist unser Vertrauen in die Führung und ein wenig Geduld. Glück auf. Geduld. Ja, manchmal haben wir auch schon viel Geduld gehabt und trotzdem enttäuscht worden. Und irgendwann musst du irgendwann mal auch einen Hebel in Bewegung setzen, um es nicht noch vielleicht dramatischer zu machen. So, ich hatte gerade was gelesen und dann ist mir was in den Kopf gesprungen. Das ist mir jetzt leider entwichen, wie so oft es bei mir entweicht. Kommt mir irgendwas reingeschossen. Okay, dann gehen wir erstmal weiter im Text. Ich habe noch was vorbereitet und zwar gab es auch Kritik nach dem Spiel und auch mehrere Nachrichten habe ich dazu bekommen. Da kommt wieder unser Christopher Antwiadjei ins Spiel. Viele haben gesagt, wenn du gegen Düsseldorf 1-1 spielst und noch ein paar Minuten zu spielen hast und dann zum Beispiel ein Christopher Antwiadjei rausnimmt. Also viele haben diese Auswechslung nicht verstanden.
Ja, das ist richtig. Wir haben auch darüber diskutiert im Kollegenkreis. Aber es war wohl so, dass eben Kees van Wonderen an der Seitenlinie schon die zwei Wechsel vorbereitet hatte. Und dann fiel eben das Tor von Süller zum Ausgleich. Und dann wollte der Trainer wohl auch nicht mehr das nochmal kurzfristig ändern.
Hier, lass uns mal kurz den Antwiadjei einspielen. Da hat er was dazu gesagt. Er pustet erstmal. Ich muss erstmal auch hochdrehen. Ich vergesse das immer.
Ach, liebe Leute, Technik. Enttäuscht nicht. Also ich muss sagen, es war mein erstes Spiel nach längerer Zeit von Beginn an. Und deshalb, so viele Minuten waren eigentlich gar nicht vorgesehen. Und deswegen war die Minuten uns halt schon gut. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit der Vorlage helfen konnte. Und wir haben Kader, wir können Leute reinbringen, die da nochmal anderes Tempo oder andere Qualitäten mit reinbringen können. Deswegen war es da schon okay.
Ich glaube ihn nicht so ganz.
Also das kann ich jetzt schwer, kann ich jetzt wirklich nicht sagen, aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, weil er hatte ja wirklich Verletzungsprobleme einige Zeit.
Ja, natürlich.
Aber natürlich, man kann den Trainer da in dem Punkt schon ein bisschen kritisieren und sagen, hör mal, dann ändere das nochmal schnell, weil er hat eine herrliche Flanke gegeben zu diesem Ausgleich und sowas motiviert natürlich einen Spieler. Und wenn du dann kurze Zeit später rausgenommen wurdest, ist ein bisschen unglücklich. Das würde ich mal so formulieren.
Also 73. Minute, eine Minute nach dem Tor von Süller kamen die Wechsel. Da kam Emil Højlund für Aydın und Amash für Antwiadjei. Ja. Ich habe wie hat dir der Amash gefallen?
Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja? Also ja, und auch der Højlund. Also, ja, also für den kurzen Zeitraum, wo sie drin waren, fand ich schon, dass sie nochmal für Belebung gesorgt haben. Und insofern kann man jetzt nicht sagen, diese Auswechslungen haben dann einen Bruch ins Schalker Spiel gebracht und deshalb ist es nur 1-1 ausgegangen. Sie hatten ja auch in der Schlussphase noch Chancen. Wir haben ja darüber gesprochen, mit Schallenberg, die beiden Dinger. Von daher würde ich jetzt wirklich nicht da dem Trainer keinen Vorwurf machen, nur es war ein bisschen unglücklich.
Ein altgedienter, sehr erfolgreicher Fußballer, der auch beim FC Schalke gespielt hat, hat mir gesagt, der Amash hätte so gespielt, wie als wenn sie ihn So, wenn er, naja, im Kindergarten sagen, jetzt darfst du rausspielen, jetzt mach mal was. Und es war halt nicht so richtig, das war schon nicht schlecht, aber auch so verspielt halt.
Ja, gut, ja, er ist vielleicht auch ein Dribbler ein bisschen, ja. Aber ich sag mal, ihm fehlt ja jetzt auch völlig die Wettkampfpraxis. Er ist ja bisher kaum zum Einsatz gekommen, für uns alle ein bisschen überraschend. Und deshalb, da würde ich jetzt noch nicht so große Kritik üben wollen. Man muss ihm jetzt erstmal noch Zeit geben. Und ob er jetzt, wie es dann in der Rückrunde aussieht, normalerweise wird dann in der Rückrunde so langsam die Schonzeit für ihn vorbei sein. Denn jetzt hat er Schalke kennengelernt, weiß, was der Trainer von ihm erwartet. Und deshalb muss man dann schon von ihm verlangen, dass er in der Rückrunde dann auch noch bessere Leistung zeigen wird. Und das wird man dann sehen.
Ich suche einen Kommentar. Gestern war er definitiv noch da. Jetzt ist er nicht mehr da. Oder ich finde ihn einfach nicht, weil sich das irgendwie auch immer alles verschiebt und dann ist da was drüber und da und da. Okay, dann versuche es aus Erinnerung und werde keinen Namen nennen. Ich weiß nicht, ob ich darauf geantwortet habe und derjenige dann gesagt hat, na gut, dann lösche ich das mal wieder. Nee, finde ich jetzt nicht, ist nicht da. Thema Aufstieg in die Bundesliga, hat man ja gerade schon gesagt. Ich hatte mal gesagt, dass es nicht gut wäre, wenn Schalke vielleicht direkt aufsteigen würde. Da wurde mir entgegengeworfen, geschrieben, das ist jetzt nicht negativ behaftet gemeint, was das denn soll. Es ist doch, wie bescheuert wäre man denn, wenn man nicht diese Chance wahrnehmen würde, aufzusteigen, weil es geht ja um viel Geld.
Genau, also das sehe ich genauso. Also da sollte jetzt Schalke nicht sagen, nee, wir wollen da nicht aufsteigen. Also je früher du zurückkommst, desto besser. Und man sieht ja, wie schwer das ist, wie verrückt die Liga ist. Du hast wahrscheinlich im Hinterkopf, dann der Kader wäre dann aber nicht gut genug für die erste Bundesliga. Ja, aber ja,
mit den finanziellen Mitteln, die Schalke hat, ist es schwierig.
Da ist dann, ja, aber dann du kriegst ja sofort so viel mehr Fernsehgeld. Klar ist es dann schwierig, aber dann musst du vom Kaderplaner und von den anderen Entscheidungsträgern dann eben erwarten, dass sie eine Mannschaft zusammenstellen, die zumindest nicht sofort wieder absteigt. Man sieht ja jetzt, wenn man das nochmal vergleicht zum ersten Abstieg, Bremen hat dann die Mannschaft zusammengehalten, Schalke musste dann Abstriche machen und da zeigt sich ja, dass Werder mit seiner Strategie dann besser gelegen hat. Das lässt sich jetzt im Nachhinein natürlich leicht sagen, sowas. Aber es ist trotzdem ja Fakt, dass Bremen das Risiko eingegangen ist. Die haben kaum Spiele abgegeben und die spielen ja jetzt auch in der Bundesliga dann eine gute Rolle, weil sie es eben mit allen Mitteln geschafft haben, nicht sofort wieder runterzugehen. Und bei Schalke eben sind sie runtergegangen und wie es aussieht, werden sie ja jetzt auch in der zweiten Liga bleiben. Und das erhöht natürlich den Druck für die kommende Saison. Ob es dann auch wirklich klappt mit dem Aufstieg, das sei erstmal dahingestellt.
Siehe Hamburg.
Zum Beispiel.
Ja, die da ja. 7 Jahre jetzt rumeiern und es nicht schaffen. Also ich hoffe, dass uns das irgendwie erspart bleibt. Auch wenn ich immer wieder sagen muss, ich bin ja schon Fan von der zweiten Liga. Es macht irgendwie Spaß.
Ja, natürlich. Also wenn man jetzt sieht, ich möchte nicht wissen, was der Herr Watzke sagen würde, wenn jetzt am Ende der zweiten Liga-Saison, sag ich mal, Elversberg und Paderborn aufsteigen. Dann drehen einige Leute durch, flapsig formuliert, weil sie ja genau wissen, dass diese Spiele eben zu wenig Interesse haben und kleine Stadien und die BVB-Fans werden sauer, weil sie zu wenig Karten bekommen. Das zieht ja einen Rattenschwanz an Problemen nach sich. Mhm. Aber ich sage immer wieder, es zählt das Leistungsprinzip. Und ich kann ja nicht sagen, nur weil der Verein klein ist und weniger Fans hat, dürfen die nicht aufsteigen. Das wäre ja aberwitzig.
Ja, man muss sich ja auch entwickeln, die Möglichkeit bekommen, sich weiterentwickeln zu können. Wer weiß, was aus Elversberg alles noch wird. Also, das ist schon Wahnsinn. So, ich habe noch eine Nachricht einbekommen, die ich noch nicht abgehört habe. Und ich würde das Risiko gerne eingehen von Schulle. Der hatte uns schon mal geschrieben. Der war überhaupt nicht mit dem Trainer einverstanden. Er hatte geschrieben, mit dem Trainer steigt Schalke ab, ein Totengräber an der Außenlinie. Und jede Woche unfassbar unverständliche Auswechslung. Er hat jetzt eine Sprachnachricht geschrieben, ohne Gewehr. Es kann jetzt, wer weiß, was da kommt. Wir spielen es einfach mal ab. Ich vertraue da unseren Hörern, dass das schon in Ordnung geht.
Glück auf, liebe Schalker. Zunächst einmal möchte ich sagen, ich muss mich ein bisschen revidieren. Vor ein paar Wochen habe ich ja gesagt, dass für mich das Thema Case vom Wanderern schon wieder durch ist. Ich bin immer noch nicht ganz so zufrieden und weiß nicht manchmal nicht, was er für Einwechslungen macht, aber er scheint ja irgendwie ein Fundament mit der Mannschaft gefunden zu haben. Deswegen finde ich die Entwicklung sehr erfreulich und das ist aktuell so genau die Basis, die man sich als Schalke-Fan eigentlich wünscht, dass man sieht, die spielen Fußball, die spielen nach vorne, die haben Selbstvertrauen und es entwickelt sich was. So wenn es so bleiben würde, könnte man wahrscheinlich die Saison auf Platz 8 oder 9 abschließen und hätte wirklich eine Chance, mal eine Entwicklung voranzustoßen. Und das ist ja eigentlich das, was die Schalke-Fans im Grunde eigentlich nur wollen. Wir müssen jetzt nicht schon wieder von Aufstieg reden oder sonst irgendwas und gucken, wie weit er zum dritten Platz ist, sondern einfach, dass man weiß, dass diese stabile Basis da ist, um sich dann nächstes Jahr weiterzuentwickeln. Ich sehe bei Schalke nur das Problem, anders als beim HSV, wo die ganzen Führungsspieler und ein Glatzel seit 5 Jahren oder was bei Hamburg alle bleiben, sehe ich bei Schalke schon wieder das Problem. Im Sommer gehe ich davon aus, dass ein Silla schon wieder gehen wird. Ein Paul Seguin, der jetzt so wichtig ist, glaube ich, ist mit dem Kopf auch nie wirklich auf Schalke zu Hause. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Spieler, sobald der erste halbwegs untere, sichere Erstligist mal kurz anklopft, würde der sofort wieder wechseln wollen. Auch wenn er sich fußballerisch nie in der ersten Liga durchgesetzt hat, hält er sich wahrscheinlich einfach trotzdem immer noch für einen Erstligaspieler. Von daher, es wäre schön, wenn die Mannschaft dann auch mal zusammenbleiben würde, gerade die wichtigen Spieler, damit man nächstes Jahr sich entwickeln kann. Ich habe nur meine Zweifel, auch wegen den finanziellen Engpässen, dass Schalke das wirklich kann. Und wenn man wieder im Sommer wieder 2, 3 wichtige Leute verliert, muss man ja im Grunde wieder von vorne anfangen. Das ist für mich so ein bisschen das Problem bei der Rechnung, die Schalke aufstellt, wenn die sagen, die wollen 2, 3 Jahre entwickeln. Das funktioniert nicht, wenn man dann immer die Achsen verliert.
Ja, vielen Dank.
Ja, das, also ich gehe damit konform. Das ist wirklich eine Problematik. Mhm. Robin Manga sagt ja, das ist ja ein Teil seiner Philosophie, wir wollen Spieler entwickeln und wenn wir dann die Chance haben, die teuer zu verkaufen, dann holen wir eben wieder neue Spieler. Aber das ist eben die Frage, gelingt ihm das? Das ist ja die Kardinalfrage dann. Und wenn man die ganzen Transfers sieht, dann von ihm jetzt, die er bisher gemacht hat, muss man da ja schon gewisse Zweifel haben.
Aber auch da, so Kleinigkeiten, die dann dazu führen, dass man aus einer ganz schlechten Stimmung dann doch der Sache eine Chance gibt, ist, zeigt für mich auch, dass nicht nur wir und vielleicht viele, die emotional sowieso befangen und gefangen sind, dass die auch kleine Schritte wieder auf den Verein zugehen und dann sagen, na gut, oder auf den Trainer zum Beispiel. Das ist jetzt nicht vielleicht der absolute Fehlgriff, sondern man gibt den Ganzen noch eine Chance. Das ist, glaube ich, auch jetzt gerade sehr, sehr wichtig, dass gerade in dieser Phase jetzt dieser Prozess stattfindet, dass man halt so langsam sich vielleicht mal darauf besinnen sollte, auch mal zu sagen, wir geben dieser Sache eine Chance. Also, ich sehe uns auch noch lange nicht da unten irgendwie im Tabellenkeller abhungern und hoffe, dass wir irgendwie im Mittelfeld sicher die Saison beenden, dass dann eine Transferperiode kommt, wo man ein bisschen nachjustiert. Ich sehe übrigens Paul Seguin als natürlich Bundesligaspieler, also das Format hat er, aber ich sehe ihn auch schon als Schalker. Also ich hatte auch den Eindruck, der war so unnahbar und wirkte so, als wenn er sich so nicht richtig identifizieren könnte mit diesem Verein. Dieser Anschein aus meiner Wahrnehmung her trügt. Als ich den das erste Mal zum Interview hatte und mit dem gesprochen habe, super, fand den richtig gut.
Ja, ich glaube, er hat sich jetzt, er hat Schalke jetzt auch besser verstanden in seinem zweiten Jahr. Aber nach meinen Informationen war es im ersten Jahr schon so, dass er sehr, sehr frustriert war.
Ja, aber ist doch logisch, oder?
Ernsthaft, ja, klar, sicher, sicher. Ja,
ne? Also ich bin auch hier sehr glücklich in meinem Verlag, wo ich arbeite. Aber manchmal gibt es Situationen, wo ich dann sage, nee, das ist überall so, glaube ich. Also trotz alledem. Ja gut. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für eure Nachrichten, für eure Kommentare. Das wertet unseren Podcast deutlich auf, finde ich. Und vor allen Dingen, was das Schöne dran ist, Frank, bei dir jetzt zum Beispiel, dass man auf jedes Thema sehr, sehr gut eingehen kann. Also du hast dann auch nicht nur einen Satz zu verlieren, sondern das ist schon phänomenal. Und das ist halt ganz besonders. Und dafür danken wir euch, dass ihr immer Kontakt mit uns haltet. Ich habe sogar noch eine Nachricht von Robin Ahrens, der hatte, ich hatte mal angedeutet, dass man mal ein Hörertreffen schon machen könnte. Also es gibt ja schon viele Stammhörer, die, ich werde auch manchmal angesprochen, auf dem Trainingsplatz oder auch im Stadion. Freut mich immer sehr und kann es immer noch gar nicht fassen, dass die Leute dann sagen, echt, das ist, den kenne ich. Und dann gehen die da hin und macht mal auch mal ein Bild. Finde schön, finde super. Und der Robin hat geschrieben, guten Morgen zusammen, höre gerade euren aktuellen Podcast. Wenn ihr vor dem Auswärtsspiel in Berlin tatsächlich ein kleines Hörertreffen wollt, meldet euch gerne nochmal. Ich würde mich bereit erklären, nach einer Location zu suchen. Natürlich alles abhängig von der zeitgenauen Ansetzung. Viele Grüße aus Berlin. Das machen wir auf jeden Fall. Frank, kriegst du wieder Ball. Du bist doch eh in Berlin. Da. Du musst doch eh dahin. Dann kann man doch auch mal kurz sich eine halbe Stunde, Stunde blicken lassen. Naja, kriegen wir schon hin. Also es wird auf jeden Fall eine Planung. Und ihr seht ja dieses leidige Thema, was schon oft bei mir, ich wollte mir eigentlich so einen Erwin kaufen und den daran klatschen, weil ich eigentlich keinen Aufkleber da drauf machen wollte. Denn ich fahre oft Zug und werde oft auch dann wahrscheinlich auf meinen Aufkleber, auf meinen Laptop angesprochen. Und es gibt ja wirklich Bekloppte, wir haben es ja gerade schon mitgekriegt, dass ein Profifußballer da einen über den Schädel haut. Frank, wir sind gleich fertig.
Nein, ich sag doch gar nicht. Ich mach doch gar nicht.
Und der Sache wird jetzt hier ein Ende bereitet. Also es kommt jetzt doch ein Aufkleber drauf, und zwar ein ganz besonderer, denn der Sven Kussauer, der hat sich überlegt, der hat mir auch die Nachricht geschickt und hat auch schon einen Brief fertig ans Medienhaus Bauer, zu Händen René Preuß. Da ist ein Aufkleber drauf und der wird dann hier bald ankommen. Vielen Dank dafür, und den werde ich dann in der nächsten Woche hier, wo wir übrigens einen Podcast machen, etwas anderer Art, der wird schon am Montag aufgezeichnet, also einen Tag vor Heiligabend. Richtig, ne? 24. Dienstag ist das dann. Da werden wir nochmal mit den Jungs vom Knappencast etwas enger zusammenrücken und so ein paar Kuriositäten oder was war, also so ein kleiner Rückblick, der halt, wir versuchen mal den Rückblick etwas anders zu gestalten, als dass wir einfach nur erzählen, was passiert ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen lustiger drumherum. War hart genug, die erste Hinrunde, da können wir uns auch mal ein bisschen belohnen. Also vielen Dank, dass ihr da alles so fleißig mitmacht und uns auch beschenkt, ne, hier. Hansestadt Hühnchen haben uns ja die Tassen geschickt. Ja. Da trinken wir jetzt heute unser Wasser draus. Frank, ich gucke mal auf die Uhr. 1:20. Ist ja fast 90 Minuten.
Dauerkarten wolltest du nur noch was sagen?
Genau. Oder nicht? Dann haben wir noch ein Thema. Wir haben nämlich noch Ausblick Elversberg, haben wir jetzt genug gesagt. Ne? Wir haben zwei Spiele gegen die gemacht. 0 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Das heißt, logische Konsequenz, es kommt jetzt ein Sieg dazu, dann ist die Sache voll, also brauchen wir gar nicht weiter drüber sprechen. Dauerkartenpreiserhöhung, das hat auch viele beschäftigt und es wurde nachgezogen. Einerseits muss man sagen, überall wird es teurer, da logisch, ne? Aber du hast es aufgeschrieben. Was kommt denn auf die Dauerkartennutzer jetzt zu?
Ja, ich möchte es jetzt nicht im Detail ausführen. Ich möchte erstmal Schalke eher loben, nicht für die Erhöhung, sondern dass das so früh jetzt kommuniziert wurde. Das finde ich gut, weil ich kann mich erinnern, in den vergangenen Jahren war es meistens so, dass Schalke dann im Sommer dann Preiserhöhungen bekannt gab und dass es dann immer sehr, sehr viel Theater gab und Unmut. Und diesmal hat das ja Schalke anders gemacht. Sie haben ja schon im Sommer diesen Jahres gesagt, dass nicht nur auf die Tageskarteninhaber, da sind ja schon Erhöhungen jetzt in der laufenden Saison vollzogen worden, sondern auch bei den Dauerkarteninhabern ab der neuen Saison dann erhöht wird. Und das hat jetzt Schalke eben kommuniziert. Die haben die Dauerkarteninhaber angeschrieben. Und das finde ich dann auch in Ordnung, weil dann hat man auch früh genug Zeit und lange genug Zeit, um sich zu überlegen, kann ich mir das noch überhaupt leisten oder nicht? Und auffällig ist eben noch bei diesen Erhöhungen, dass es dann schon immer Unterschiede gibt zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern. Nichtmitglieder zahlen dann natürlich weniger. Das ist natürlich auch
weniger?
Bitte?
Nichtmitglieder zahlen mehr.
Zahlen mehr, Entschuldigung. Und das ist natürlich auch von Schalke so bewusst gemacht. Man will natürlich dann auch viele Leute noch locken, werd doch Mitglied bei uns. Dann hast du auch die Dauerkarten billiger. Aber natürlich kostet ja auch so eine Mitgliedschaft was. Und da muss man sich das auch genau überlegen. Ja, Manche Erhöhungen sind natürlich schon ziemlich happig, das muss man auch sagen. Also ich habe mir ja aufgeschrieben, Sitzplatz für Nichtmitglieder kostet ab der neuen Saison die Dauerkarte 420 Euro, bisher 364. Das ist also ein Plus von 15%. Das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich weiß natürlich, dass die Entscheidungsträger sich sowas nicht einfach machen. Sie wissen natürlich auch um die Problematik, gerade hier im Ruhrgebiet, da sitzt das Geld nicht locker. Viele Fans müssen den Euro zweimal oder dreimal umdrehen. Aber Schalke hat natürlich selber auch immense finanzielle Probleme. Die Bierpreise wurden ja auch schon erhöht. Schalke muss natürlich, und das wird das Wichtigste für den Verein sein, sie müssen einfach dann eben auch den Eindruck widerlegen, dass die Fans nur noch abgezockt werden. Wenn sowas mal entstehen würde, das wäre natürlich verheerend, und da muss der Verein wirklich ganz genau aufpassen, dass man da nicht übertreibt mit der Preisgestaltung. Und ich finde es dann noch als letzten Satz zu dieser Thematik ein klein bisschen, ich will mal sagen, zynisch, wenn dann Schalke in seiner Pressemitteilung betont, dass die Nordkurve Dauerkarte, die wird nicht über 200 Euro kosten. Ja, wie viel kostet sie dann? 199. Also das.
Und für Nichtmitglieder 290.
Ja, also das finde ich schon dann ein bisschen zynisch formuliert.
Also wenn der Frank sich in Rage redet, merkt ihr das, hört ihr das wahrscheinlich, und ihr seht es dann auch, die es gucken, da geht der ganz nah.
Aber ich sag mal, ich kann mir jetzt noch kein abschließendes Urteil über diese Preiserhöhung erlauben, weil man natürlich auch nochmal abwarten muss, wie die anderen Vereine, was die für eine Preisgestaltung haben für die neue Saison. Bei vielen steht das ja überhaupt noch nicht fest. Da ist eben Schalke jetzt auch ein Vorreiter, dass sie das schon so frühzeitig kommunizieren. Wie gesagt, das finde ich ja dann auch gut. Wenn man mal von allen, ich gehe mal von aus, sie bleiben in der zweiten Liga, wenn man von allen 18 Zweitligisten dann vor der neuen Saison die Preisgestaltung hat, dann wird man ja auch sehen, wo steht der Schalke. Dann kann man da noch bessere Aussagen drüber treffen.
Wenn wir schon bei Preisgestaltung sind, auch ein kurzer Hinweis, Hinweis in eigener Sache. Unser
geniale Überleitung.
Ja, heute läuft das irgendwie. Also wir haben ja auch ein Schalke-Abo für Artikel mit einem Plus dran. Da habt ihr, wenn ihr es immer noch nicht probiert habt, eine Möglichkeit für 4 Wochen, 1 Euro die ganze Sache. Danach kostet das 3,90 Euro pro Woche. Könnt ihr einfach mal ausprobieren. Findet ihr, wenn ihr auf unseren Artikeln, zum Beispiel auf der Recklinghäuser Zeitung geht, da habt ihr ja den Schalke-Button. Wenn ihr da auf einen Plus-Artikel geht und seid noch kein RZ-Plus-Kunde oder je nachdem, woher kommt, auch hohe Nachrichten, könnt ihr da draufklicken und dann kommt ihr ganz schnell auf das Angebot Schalke Sparabo. Ihr könnt es jederzeit kündigen, wenn ihr es mal testen wollt, dann würden wir uns natürlich auch freuen. So, den Hinweis darauf, dass ihr uns schreiben könnt über WhatsApp, habe ich auch schon gegeben. Dann bleibt mir nur noch eins. Ich würde mich jetzt gerne schon verabschieden mit Weihnachten und so. Frank, du bist nicht mehr im Podcast dieses Jahr.
Ist richtig, hat mir aber Spaß gemacht. Vielen Dank allen Zuhörern. Manche habe ich sogar am Trainingsplatz mal getroffen. Ich wurde auch mal angesprochen.
Ist schön, oder?
Wobei, wie gesagt, ich bin ein alter Mann. Also ich wurde auch um Autogramme schon gebeten. Das habe ich aber freundlich abgelehnt, weil das ist dann nicht so ganz meine Welt. Ich bin ja ein Journalist und will ja nicht zum Medienstar hier noch aufgebaut werden.
Ja, der Norbert hat uns da aber auch schon ordentlich was vor, ne? Also diese Pressekonferenz, wo er da alleine saß.
Genau, das kann ich sowieso nicht toppen. Also insofern, mir soll keiner böse sein, wer mich anspricht beim Training. Also ich bin da keiner, der dann auch Autogramme gibt. Also ist nicht so meine Welt.
Dann lass uns doch noch ganz kurz den Christopher Antwia Jay, weil du hast ihm nämlich auch noch eine Frage gestellt, was er sich denn wünscht fürs nächste Jahr. Das passt ja dann jetzt zu deiner Aussage auch, wieder den richtigen Hebel. Und dann lassen wir ihn noch kurz einspielen.
Für 2025. Ja. Möglichst sehr viele Spiele gewinnen. Sehr, sehr viele Spiele gewinnen. Mehr als 2024.
Ja, Das ist
gutes Schlusswort.
Gutes Schlusswort, ja, fast. Also von dir, du hast dich jetzt quasi verabschiedet, dann verabschiede ich mich jetzt auch noch von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, dass ihr uns die Stange haltet. Gebt uns weiter in die Welt, weil tatsächlich, wir kriegen so viel Lob. Also die...
Da brauchen wir auch mal Kritik.
Nein, Kritik gibt es auch. Die Kritik gibt es auch und die ist auch dann auch teilweise völlig berechtigt. Darauf gehen wir auch gerne ein und es kann nicht immer alles glatt gehen, das ist doch logisch. Die Technik steckt da manchmal nicht drin, wenn dann mal der Ton schief ist oder das Bild komisch ist oder man irgendwas erzählt. Natürlich ist das nicht alles in Stein gemeißelt, das entweder rutscht einem was raus oder das ist halt nun mal meine Meinung oder vom Norbert oder vom Frank oder vom Tim. Dann ist das auch völlig berechtigt, wenn irgendeiner sagt, das ist Quatsch. Da können wir gut mit umgehen. Aber wir freuen uns natürlich über das überwiegend sehr große positive Feedback. Empfehlt uns gerne weiter. Und wir haben ja ein Weihnachtsgeschenk schon bekommen. Letzte Woche habe ich schon angespielt. Kennst du gar nicht, ne? Nee. Wir haben ein Lied gedichtet bekommen. Ja. Und damit gehe ich heute raus aus dem Podcast, werde das Lied jetzt nochmal abspielen. Und wenn ihr Bock habt, nächste Woche, Montag, nochmal der Hinweis, kommen wir zum letzten Mal in diesem Jahr nach dem Spiel gegen Elversberg und dann auch mit einem besonderen Halbjahres-Rückblick. Vielen Dank, dass ihr wieder da wart und zugehört habt und zugesehen habt. Dankeschön.
Danke auch. Ja, danke auch.
Schalker, seid ihr bereit? Es ist wieder so weit. Der Kopfhörer sitzt perfekt, die Neugier ist geweckt. Lasst uns nicht länger warten, jetzt geht es los. Das ist der Podcast mit Doppel-T geschrieben. Das ist der Podcast, den wir alle so lieben. Ganz daran am Geschehen, immer sehr interessant. Klickt auf Play, die auf. Spannung steigt. Schalker Podcast ist bereit. Richtig laut auf voller Fahrt. Mit Leidenschaft und Herz gepaart. Für die Fans das blau-weiße Glück. Wir gehen live, nie zurück. Das ist der Podcast. Das ist der Podcast, den wir alle so lieben. Ganz nach allem Geschehen, immer sehr interessant. Der Podcast für alle Schalker.